Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Es freut mich ganz so, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich nicht alleine da. Ich habe meine lieben Teamkolleginnen Verena und Jessie mit dabei. Hallo ihr beiden.
Hi.
Und wir wollen heute mal mit euch über das Thema Resilienz bei Kindern sprechen und insbesondere auf Orchideen und Löwenzahnkinder eingehen. Und wenn ihr das noch nie gehört habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn es wird spannend. Und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, hast du auf jeden Fall noch ganz viel Aufholbedarf an all den Folgen, die es gibt. Deswegen abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei bist. Und jetzt mach's dir gemütlich und wir starten jetzt mal in unsere kleine Talkrunde. So, Resilienz bei Kindern. Wenn man das jetzt noch nie gehört hat und nicht weiß, was ist das denn für ein Wort? Jessie, kannst du mal erklären, was Resilienz eigentlich bedeuten soll?
Ja, gerne. Also Resilienz, da geht es um die psychische Widerstandsfähigkeit. Ist eigentlich etwas, das man hat, bevor man in eine belastende Situation kommt. Also wie gut ich mit Stress und ja, gegebenenfalls Schicksalsschlägen umgehen kann, mit Herausforderungen. Da gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren, die eben ja den Einfluss darauf nehmen, wie resilient ich als Person bin. Da spielen einmal die Gene eine Rolle und auch die Umwelt, das Umfeld, in dem ich aufwachse als Kind und eben gerade die frühen Erfahrungen in der frühen Kindheit bis hin auch sogar zu den Erlebnissen im Mutterleib noch spielen da eine bedeutende Rolle. Genau, da geht es so um das Stressverarbeitungssystem, das wir alle haben und wie das individuelle System bei uns funktioniert, wie effektiv da bestimmte Stoffe sozusagen im Körper arbeiten können.
Ich stelle mir das, wenn wir gerade gesagt haben, bis in den Mutterleib. Das heißt, wenn die Mama dann ein traumatisches Erlebnis hat oder einen Unfall hat, könnte man sogar davon ausgehen, dass das auf das Kind einen Einfluss nehmen könnte quasi.
Ja, und auch gerade eben in Bezug auf Stress. Also eine sehr belastende Schwangerschaft. Da geht es einfach darum, wie viel Stresshormone die Mutter in der Schwangerschaft ausschüttet. Und das nimmt so eine gewisse Vorprogrammierung vom Stresssystem des Kindes vor.
Oh,
Genau.
okay. Das heißt, selbst wenn man gar nicht, also auch wenn man jemand ist, der sich selbst dauernd Stress macht, wäre das auch schon Stress fürs ungeborene Kind. Also das eigene Stressmanagement spiegelt sich dann wiederum auf das ungeborene Kind.
Ja,
Spannend, oder?
tatsächlich.
Okay, also zum einen, das ist dann die Umwelt, die prägen mich ja selber. Ich bin ja die Umwelt irgendwo wahrscheinlich, was ich dem Kind biete. Und dann hast du auch gesagt, Gene. Und nee, ich bin auch Erfahrung. Okay, aber Gene und Erfahrung beeinflussen die Resilienz. Kannst du da noch mal kurz sagen, was Gene damit zu tun haben und wie man die Erfahrung positiv gestalten kann?
Genau. Also im Prinzip geht es darum, dass es unterschiedliche Genvarianten gibt und je nachdem, welche Genvariante man hat, also da gibt es ganz viele unterschiedliche, das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema und wir versuchen das jetzt ja gerade so ein bisschen einfacher darzustellen.
Ja.
Und also diese unterschiedlichen Varianten und die entscheiden zum einen auch darüber, wie wichtig das Umfeld und die Umwelt ist, also das Umfeld, in dem ich aufwachse oder in das ich jetzt hineingeboren werde als Kind, wie viel Einfluss sozusagen das hat. Und die Umwelt, das finde ich diesen total spannenden Punkt, da sind wir dann bei der Epigenetik, also Teilbereich der Biologie, wo es darum geht, dass auch die Umwelt Einfluss darauf nimmt, wie unsere Gene funktionieren. Also die können tatsächlich gewisse Einflussfaktoren sorgen dafür, dass Gene wie an- und ausgeknipst werden. Das bedeutet, die werden wie stumm geschalten. Dann kann sozusagen die darin enthaltene Information nicht abgelesen werden. Also das gerade so in Bezug auf das Stresssystem und wie das funktioniert, würde es eben so darum gehen, dass wir oder die Umwelt beeinflusst, wie bestimmte Stoffe, Hormone, die jetzt eben mit dem Stresssystem zu tun haben, wie die im Körper wirken.
Total spannend mit der Epigenetik. Meine Heilpraktikerin macht gerade eine Fortbildung in dem Bereich. Die hat mir da auch schon eröffnet, dass es da so viele Genkombinationen gibt. Der eine verträgt zum Beispiel Koffein nicht und der nächste verträgt es. Und woher kommt es und wieso ist es so? Und kann man es überhaupt beeinflussen? Also es ist echt, echt spannend, cool. Ja, Verena, was würdest du denn sagen? Was können Eltern tun, um die Resilienz ihrer Kinder zu fördern, weil genetisch hat man ja da erstmal nicht so viel Einfluss drauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist das Paket, was man mitkriegt. Aber was kann man denn gezielt machen, wenn man sein Baby jetzt im Arm hat?
Ja, hier können wir ganz wichtig oder darauf achten, eben die Bindung als sicheren Hafen zu spenden grundsätzlich, dass wir all die Bedürfnisse, die das Kind eben zeigt, dass wir darauf immer eingehen, dass wir dem Kind die Nähe, die Verlässlichkeit geben, dass wir da sind und dass wir auf die Bedürfnisse reagieren. Dass das Kind wahrgenommen wird und dass wir ins Handeln kommen. Genau. Dass es einfach sehr wichtig ist, feinfühlig im Alltag für das Kind zu sein, das Kind zu trösten, zu tragen, auch Einschlaf zu stillen und eben den Körperkontakt, durch den Körperkontakt die eigene Resilienz zu stärken.
Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, das klingt alles in der Praxis so logisch, nee, in der Theorie, aber in der Praxis schaffe ich es nicht. Ich bin so genervt, ich bin so müde, ich hätte mir das anders vorgestellt. Wie kann man denn da irgendwie den Fokus wieder drauf bekommen?
Da wäre es ganz wichtig, dass die Eltern sich fragen, warum belastet mich gerade diese Situation? Dass sie für sich herausfinden, was ist das? Was ist der, ja, die Last gerade? Ist es ein eigener Trigger, der ausgelöst wird durch die Elternschaft? Und dann, wo kann ich mir die Unterstützung holen, die ich gerade benötige? Ist
Ja.
es vielleicht innerhalb der Familie? Ist es vielleicht sogar irgendetwas im Außen? Und dann darf man auch mal seinen Alltag begutachten, wo ist die Belastung am stärksten und wo kann ich Ruhepausen für mich selber auch einbauen, damit ich selbst als Eltern oder als Mama und Papa wieder in die Ruhe kommen kann.
Ja. Würdet
Genau.
ihr sagen, wenn man die Resilienz bei sich selber nicht hat, dass man da möglicherweise auch vielleicht Baustellen hat, an denen man arbeiten darf, oder ist es zu allgemein gesagt? Was meint ihr?
Naja, ich denke, dass man im Rahmen von der Persönlichkeitsentwicklung sich, ja, also es da immer Ansatzpunkte gibt. Also man arbeitet da natürlich an Ebenen im Gehirn, die schon ganz früh geprägt werden und die relativ, ne, tief sitzen. Deswegen geht das ja oft nur, weil ich mir was Bestimmtes vornehme, dann nicht so einfach, das auch wirklich immer in die Tat umzusetzen.
Stimmt.
Aber da gibt es ja schon viele Ansatzpunkte, ja, wo man irgendwie noch mal dran arbeiten kann und Dinge aufarbeiten kann,
Ja.
und auf jeden Fall draufschauen kann einfach, ne? Warum bin ich so aufgestellt, wie ich bin? Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so, wie ich reagiere?
Ist doch eigentlich cool, dass man durch die Kinder heilen kann, ne? Also, dass man Heilung erfahren kann durch Elternschaft, weil sie einem so viel vor Augen führen. Also finde ich zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
Absolut.
ja.
Absolut.
Jessie, du hast ja, wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen auch noch mal über Orchideen- und Löwenzahnkinder sprechen. Jetzt fragen sich bestimmt einige, warum kommen die uns jetzt hier mit der Botanik? Magst du mal erklären, was man unter einem Löwenzahnkind versteht?
Ja, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass es diese unterschiedlichen Genvarianten gibt. Und jetzt geht die Wissenschaft davon aus, dass es eben bestimmte Genvarianten gibt, die diese Löwenzahnkinder hervorbringen. Und die haben eben dieses Bild verwendet, weil wir hier von einfach per se robusteren Kindern sprechen, die sozusagen mit einer höheren Resilienz schon auf die Welt kommen, die einfach von Grund auf ein bisschen widerstandsfähiger sind. Und wenn man sich jetzt so diesen Löwenzahn vorstellt, na, der wächst im Prinzip überall, der kommt überall klar,
Oh ja.
dem machen sozusagen die äußeren Einflüsse auch nicht so viel aus, die beeinflussen den nicht so stark.
Ja, okay. Und dann könnte ich mir jetzt vorstellen, Orchideenkinder sind vermutlich das Gegenteil.
Genau, denn wenn man sich so eine Orchidee vorstellt, die ist ganz empfindlich, um die muss man sich wirklich einfach gut kümmern, sonst kann die nicht blühen. Die braucht einfach ein bisschen mehr Pflege und ein bisschen mehr Zuwendung als jetzt der robustere Löwenzahn. Und eben gerade jetzt bei diesen Genvarianten, wo man dann eben von den Orchideenkindern spricht, nimmt man einfach an, dass eben die ein schneller reagierendes Stresssystem haben, die per se einfach empfindlicher auf ihre Umwelt reagieren. Und die eben dieses mehr an Pflege brauchen und auch, was ja bei den Orchideenkindern dann so ist, dass die theoretisch ganz anders blühen können, wie jetzt beispielsweise ein Löwenzahn. Also in den ne, widrige Umstände sorgen dafür, dass sie verkümmern. Positive Umstände, ein positives Umfeld lässt sie aber in einer Art und Weise blühen, wie es jetzt ein Löwenzahn nicht schafft.
Ah ja, aber widrige Umstände würden den Löwenzahn auch zum Welken bringen oder setzt er sich weiterhin?
Naja, ich denke, sehr widrig natürlich auch.
Ja,
Also auch ein
okay.
Löwenzahn schafft nicht alles, aber es geht sozusagen so ein bisschen um die grundsätzliche Empfindlichkeit auf die Umwelt und aufs Umfeld.
Verstehe.
Genau, wie sensibel sie darauf reagieren. Und da sind jetzt die Orchideenkinder einfach grundsätzlich ein bisschen empfindlicher, reizbarer.
Also fast schon diese High-Need-Kinder dann, oder
Das
kann?
habe ich mich tatsächlich auch
Ja, oder?
gefragt, genau, ja,
Ah.
ob das nicht im Prinzip die High-Need-Kinder eigentlich die Orchideenkinder sind.
Und mal ganz, nur wenn ihr es beantworten wollt, was glaubt ihr, was ihr wart als Kind?
Ich war
Also
ein Löwenzahn.
ich bin, glaube ich, auch ein Löwenzahnkind.
Ja,
Bei all
ich
den
glaube
Widrigkeiten, die
tatsächlich
ich
auch.
erlebt habe, muss das Löwenzahn sein. Okay. Verena, was hast du so ein paar Beobachtungen, die du aus den Beratungen ableiten kannst, jetzt wo wir mal die beiden Gruppen klassifiziert haben, hast du die in Beratungen schon angetroffen?
Ja, auf
Ja.
jeden Fall. Also die Orchideenkinder fallen einem natürlich intensiver ins Auge sozusagen, weil da einfach gerade in den Beratungen einfach viel mehr Themen sind. Da klappen vermeintlich Kleinigkeiten für die Eltern schon nicht. Die sind einfach, Jessie hat das eben so schön gesagt, die sind reizoffener, die brauchen einfach mehr Zeit, um zum Beispiel zur Ruhe kommen zu können, bessere Strukturen, sehr, sehr intensiv gute Strukturen. Die brauchen einfach sehr viel in der Summe, um zum Beispiel gut in den Schlaf kommen zu lassen. Oder wenn wir von Veränderung sprechen würden, bräuchten die viel mehr Zeit als ein ganz robuster Löwenzahn, der einfach sagt, okay, machen wir halt einfach. Nehme ich einfach dankend so an.
Ja, es sind am Endeffekt klar, wenn man eine Beratung mit einem Löwenzahnkind hat, ist das dann natürlich für uns auch ein schnellerer Erfolg, wo wir sagen, oh,
Ja.
das hat ja gut für uns alle geklappt, für die Familie auch, wir freuen uns und manchmal dauert es doch ein bisschen länger und ja,
Die
also
sind halt leichter zu begleiten.
ja, genau.
Ne? Genau. Da geht alles vermeintlich etwas leichter. Also gerade wenn weil Eltern dazu tendieren, sich zu vergleichen, dann miteinander zu reden und dann zu gucken, wie klappt es bei euch und wie klappt es bei, ne, uns. Und bei Orchideenkindern muss man in dem Bewusstsein leben, dass es gar keine Schwäche ist, sondern dass das dann, wenn ich immer prompt auf mein Kind reagiere und sensibel für diese hohen Bedürfnisse bin, schlussendlich, dass es meinem Kind zu viel Stärke verhelfen wird.
Das heißt, auch gerade in Bezug auf Schlaf ist es eigentlich gut, wenn man sich dessen bewusst ist, falls man ein Orchideenkind hat, das dauert jetzt ein bisschen. Und da packe ich jetzt alles, was ich habe, in den Topf rein, damit mein Kind resilienter rauskommt, oder?
Ganz genau. Erstmal glaube
Ja.
ich, ist es gut, es zu wissen, um es annehmen zu können. Dass wir eben alle unterschiedlich sind und der eine ist eben der Löwenzahn und der andere nicht. Und das ist erstmal alles ist für sich okay. Und dann, wenn ich das weiß im Schlaf, kann ich viel besser damit umgehen. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass wenn ich die Resilienz hier meines Kindes fördere, dass sich das schlussendlich positiv auf den Schlaf auswirken kann, dann langfristig.
Das heißt, Schlaftraining wäre der absolute Obergau. Wenn jetzt
Ja.
jemand ein Orchideenkind hat und Schlaftraining machen will, dann können wir an dieser Stelle nur absolut sowieso davon abraten. Also tun wir sowieso von Schlaftraining, aber In diesem Falle würde man eigentlich langfristig dem Kind nur absolut schaden.
Genau, man würde jedem Kind immer schaden damit
Ja.
und einem sehr, sehr empfindlichen, einer Orchidee würden wir da, die würden wir vielleicht in den Boden stampfen damit, wenn wir eben die schreien lassen, also wenn wir jetzt Schlaftraining betreiben würden, dann ist das Stresslevel ja riesig hoch, ne? Es wird unendlich viel Cortisol ausgeschüttet, das wirkt sich definitiv negativ auf das Stresssystem aus.
Ja.
Und ja, Schlaf ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Resilienz, weil ja nur im Schlaf das Stresshormon überhaupt abgebaut werden kann. Wenn ich das aber erstmal auf die Spitze treibe, bevor das Kind schlafen soll, das beißt sich ja miteinander. Das kann ja so dann nicht funktionieren.
Ja.
Sprich, wir brauchen Einschlafstillen, Tragen, Begleitung. Das fördert Sicherheit und Ruhe und ja, die
Ja,
Bindung eben.
finde ich gut.
Und die
Ja.
Oxytocin-Ausschüttung, ne? Das, was
Ja.
wir, der Gegenspieler zum Cortisol, was wir ja unbedingt fördern möchten.
Ja, und das ist da wahrscheinlich auch, dass wir da gucken, was haben wir überhaupt für Einschlafgewohnheiten, weil manchmal ist es ja so, dass man im Alltag das noch nicht optimiert hat oder dass da irgendwo was klemmt und dass das Kind eigentlich schlafbereit wäre, nur man ist zu spät dran oder dass man zu gestresst ist, weil man selber irgendwie nicht resilient ist. Das ist ja alles so ein Zusammenspiel. Aber Jessie, würdest du auch sagen, dass wenn man da viel reintut in diesen Topf sozusagen, die ersten 2 bis 3 Jahre, dass man da einen guten Einfluss nehmen kann auf die emotionale Entwicklung von einem
Ja,
Kind?
absolut. Ich finde, man muss sich einfach im Klaren sein, dass also zum einen Cortisol in der Lage ist, Zellen zu schädigen. Also, dass wir wirklich mit, wenn wir jetzt von solchen Extremen sprechen, wie wirklich schreien lassen, Schlaftraining, ne, dass wir da wirklich einen negativen Einfluss auf die Gehirnentwicklung nehmen können. Und deswegen, wenn auch so anstrengend, wie es dann manchmal sein mag, ne, mit dem Einschlafstillen und viel Tragen, Körperkontakt, das sind ja alles Dinge, jedes Buch, das ich dann mit meinem Kleinkind lese, wo es bei mir auf dem Schoß sitzt, jedes Mal, wenn ich trage, begleite, tröste, ne, es wird immer Oxytocin ausgeschüttet. Das ist der Gegenspieler zu Cortisol. Also ich tue auf jeden Fall immer etwas dafür, dass ja, dass ich die Strukturen im Gehirn meines Kindes, wie das Stresssystem arbeitet, dass ich das positiv beeinflusse.
Ja, ich habe so, bei mir zum Beispiel ist ja das Thema Schlaf gar nicht mehr so präsent, sondern eher Streitschlichtung im Alltag. Und dass einer den anderen ärgert und alle sich so aufregen. Ich habe das Gefühl, ich muss da immer noch ganz viel begleiten und resilient auftreten, um das auf die Kinder zu übertragen. Und ich habe zum Beispiel auch festgestellt, wenn man einfach nur vor dem Kind steht und sagt, alles ist gut, dann ist es für das Kind ja noch gar nicht gut, sondern ich merke, sobald ich die Ärmchen streicheln, in den Arm nehme, kann mein Kind viel besser durchatmen. Also vielleicht nochmal als Anregung, dass man da nie aufhört, fürs Kind da zu sein und immer im Kopf hat, wie kann ich jetzt Oxytocin in die Situation bringen, damit mein
Genau.
Kind das irgendwie adaptieren kann und wenn es dann erwachsen ist, wiederum weitergeben kann an die eigenen Kinder. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, finde ich. Also zusammengefasst können wir feststellen, Resilienz ist keine feste Eigenschaft, sondern beeinflussbar durch Gene, Erfahrungen und auch durch Bindungserfahrungen durch frühe. Und wir haben halt Orchideen- und Löwenzahnkinder. Und wenn jetzt ja eine denkt, oh, Löwenzahnkinder klingt irgendwie besser, wenn man die hat. Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. Und so ein Orchideenkind braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung, hat aber wiederum die Fähigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz tolle, kreative, besondere Stärken zu
Genau.
entwickeln, wenn man es unterstützt. Deswegen, liebe Eltern, es zahlt sich immer aus, wenn ihr feinfühlig re reagiert, wenn ihr eurem Kind Nähe schenkt. Und wir wissen, das ist anstrengend. Wir haben es alles selber durch und wir erleben es immer noch. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht weiterkommt, sollte man sich immer Hilfe holen, oder? Also, manchmal hilft auch nicht nur der Podcast, sondern manchmal hilft vielleicht auch, ich sage jetzt mal, eine Therapie oder ein Gesprächspartner, der da bewandert ist und einen auf den richtigen Pfad bringen kann. Also ich finde es ja auch gar nicht peinlich, wenn man sich wirklich Hilfe holt. Ich weiß nicht, ob das schon so gesellschaftstauglich ist, aber bin so der Meinung, man sollte sich Hilfe holen.
Wird es, glaube ich, immer mehr.
Ja,
Ja,
oder?
also
Ja, ich
so
finde
langsam, ja.
das.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, und wenn jetzt jemand uns gehört hat und uns sympathisch findet und uns, ja, wenn er sagt, das war ein tolles Format, dann meldet euch gerne, dann machen wir das öfter nochmal für euch. Und ansonsten, wenn ihr eine Beratung braucht bei uns, dann, das sagen wir euch auch immer wieder, schickt auf jeden Fall erstmal eine Kontaktanfrage ab auf scheidsli.de, weil wir müssen erstmal den Fall lesen, bevor wir euch das Go zum Buchen geben. Und dann melden wir uns aber zeitnah bei euch zurück. Also ihr könnt nicht nur bei mir eine Schlafberatung buchen, sondern auch bei Verena und Jessie. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Und auch ganz wichtig, sage ich auch in jeder Folge, wenn ihr den Shownotes ganz nach unten scrollt, dann geht doch bitte mal auf den letzten Link. Da könnt ihr mir nämlich eine gute Google-Bewertung geben. Denn ich bin ganz doll darauf angewiesen tatsächlich, und auch Verena und Jessie, wir alle werden jetzt von euch bewertet, dass ihr uns sagt, wie zufrieden ihr mit uns wart, und wir freuen uns über eine sehr gute Bewertung, weil damit gebt ihr uns die Möglichkeit, dass wir noch von vielen anderen Eltern gefunden werden. Und auch wenn ihr nur den Podcast hört, das reicht ja auch schon, dann könnt ihr auch den Podcast jetzt sehr gut bewerten oder die Infos auf Instagram. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und last but not least, bevor ich gar nicht mehr atmen kann, abonniert den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Und besuch mich gerne auch mal auf Instagram unter scheidsli.katharina Schmidt. So, ihr Lieben, das war's für die Folge. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wollt ihr noch was Abschließendes sagen oder überrenne ich euch jetzt mit der Frage?
Was ich zum Abschluss einfach noch mal gerne sagen möchte, ist, dass das, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, dass beispielsweise Stress in der Schwangerschaft eine gewisse Auswirkung einfach auf das Stresssystem des ungeborenen Kindes hat und wie wichtig da auch einfach dann, ne, die frühe Kindheit ist, möchte ich noch mal sagen. Manchmal gibt es natürlich solche Situationen im Leben, die zu diesen Stressbelastungen führen. Und es ist nicht so, dass es dann einfach nichts gibt, was man tun kann. Diese elterliche Bindung und die Fürsorge, alles, was für die Oxytocin-Ausschüttung fördert, also ganz viel Körperkontakt, Nähe, die Fürsorge, sowas wie Babymassage, solche Dinge. Die wirken diesen negativen, vielleicht entstandenen Prägungen wieder entgegen. Genau, also möchte einfach nicht, dass es jetzt irgendwie zu viel Angst macht, sondern möchte einfach nochmal hervorheben, dass ja, also es gibt einfach diese Auswirkungen und dass man sich darüber im Klaren sein sollte, aber dass wirklich das große Werkzeug, das wir als Eltern haben, um eben unsere Kinder da zu stärken und ne eventuell negativen Prägungen entgegenzuwirken, ist eben über unsere Fürsorge.
Ja, Verena, du noch irgendwas?
Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Und ich glaube, zum Abschluss wäre es noch ganz schön, dass sich keiner jetzt irgendwie bewertet fühlt im Sinne von, das eine ist besser als das andere, weil das Löwenzahnkind braucht auch viel Struktur, ein sicheres und liebevolles Umfeld. Es ging mehr darum, dass die Eltern vielleicht sich da nochmal mehr differenzieren können und wissen und verstehen können, warum ist mein Kind vielleicht so und
Ja.
dass weder das eine noch das andere besser ist.
Ja, voll gut gesagt. Danke dir. Guter Abschluss. Dann macht's gut, habt noch einen schönen Tag und auch an alle ZuhörerInnen da draußen. Schlaf gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.